Ich möchte euch heute einmal einen ganzen Abschnitt vorlesen, wo es um das Abendmahl geht, wie sie in der Gemeinde zu Korinth das Mahl gehalten haben. Und der Apostel Paulus, der von außerhalb diesen Brief schreibt, dem ist einiges zu Ohren gekommen, er hat einiges gehört und er reagiert in seinem Brief und bezieht das auf das Abendmahl hier. Ich möchte euch das vorlesen aus 1. Korinther 11, ab Vers 17. Es gibt auch eine Überschrift, die steht in Wirklichkeit nicht. Aber zum besseren Überblick ist die beigefügt. Dort heißt es: Mahnung zum rechten Verhalten beim Herrnmahl. Steht bei mir in der Elberfelder. Aber Paulus schreibt: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht. Wir wollen gerne gelobt werden und weniger gerne ermahnt werden. Das ist hier diesmal in diesem Zusammenhang auch ein Wort der Ermahnung. Obwohl im Griechischen das Wort für Ermahnung dasselbe Wort wie für Ermutigung ist. Das ein und dasselbe Wort. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Also, ihr Lieben, die Gemeinde Jesu war immer angefochten. Und egal in welche Gemeinde du schaust, es gab immer Situationen, die schwierig waren. Denn in der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die alle ihre Prägungen haben, alle ihre Vorstellungen haben, alle ihre Nöte haben. Und es ist ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Persönlichkeiten, mit denen Gott beginnt, die Einheit in Christus Wirklichkeit werden zu lassen. Den Leib Christi, der gebildet wird durch viele Glieder, sichtbar zu machen und die Einheit, die in Gott ist, die in Christus ist, herzustellen. Die ist nämlich nicht von Haus aus da, sondern die Gemeinde, und das bedeutet jedes einzelne Glied, muss die Bereitschaft finden, sich dort hineinführen zu lassen. Nicht den eigenwilligen Weg zu gehen, sondern den Weg Gottes zu gehen nach der Gebrauchsanweisung oder dem Vertrag, der gemacht ist, den Gott mit uns gemacht hat, wo wir alles nachlesen können und wo Gott unser Ja sucht. Im Philipperbrief heißt es: Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt. Das Wollen legt Gott in uns hinein. Und jeder hat dieses Wollen in sich. Aber damit es zustande kommt und auch zum Vollbringen kommt, ist es wesentlich, dass wir dieses Wollen für uns annehmen, das Gott uns in uns hineingelegt hat, und unser Ja dazu geben und uns einlassen auf die Dinge. Und dann wirkt sich das aus. Aber in jeder Gemeinde ist es so, dass es immer wieder auch einmal Dinge gibt, die Klärungsbedarf haben. Es ist nicht schlimm, dass etwas vorkommt. Das ist in jeder Gemeinschaft so. Selbst in der besten Ehe gibt es einmal Meinungsverschiedenheiten. Es gibt vielleicht solche Ehen, da gab es nie Meinungsverschiedenheiten. Ich weiß nicht, ob die schon im Himmel sind oder was da ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das gehört zum Menschsein mit dazu. Das Neue Testament, das Alte Testament, die Apostelgeschichte machen das sehr deutlich. Das ist nicht das, was schwierig ist oder was es schwierig macht. Denn Gott hat immer einen Ausweg und immer eine Lösung. Und er spricht eben dann die Dinge entsprechend an. Er spricht von Vergebung, von Annahme, von Versöhnung und von all diesen Dingen, dass Beziehungen, die auseinanderdriften, immer wieder zusammenfinden und mehr lernen, auch in der Einheit zu, entschuldigt das Wort, zu funktionieren, als gesamter Leib. So, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das ist ja ein interessanter Satz. Der Apostel Paulus mahnt es nicht einfach nur an, sondern er sagt, es ist auch eine Notwendigkeit im Rahmen von Gemeinde. Es müssen Dinge, die im Herzen verborgen sind, offenbar werden. Es muss ans Licht. Und das geschieht, wenn Konflikt entsteht oder sonst irgendeine Drucksituation, dann kommt das nach oben. Und der Apostel sagt hier, das ist eine Notwendigkeit. Damit auch eine echte Reinigung stattfinden kann und die Dinge nicht im Verborgenen bleiben und verhindern, dass der Leib zur Einheit findet. Damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das sagt für mich jetzt, ohne weiter darüber nachgedacht zu haben, die Bewährten auch, das sind die, die einfach sich bewahren auch im Gottes Wort und die Gottes Wort gemäß leben wollen und vorwärts gehen wollen, die nicht in Eigenwilligkeit versuchen, alle anderen hinter sich zu kriegen irgendwo, sondern die willig sind, in dieser Offenheit, die Gottes Wort uns schenkt, die der Herr uns zuspricht, zu leben unter seiner Führung und unter seiner Weisung. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrnmahl zu essen, das sagt er zu dieser Gemeinde damals, weil scheinbar gewisse Dinge nicht wirklich geklärt waren. Es ist nicht möglich, das Herrnmahl zu essen, ist kein Fragezeichen dabei. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Wow, was war das für eine Gemeinde? Es gibt auch hier immer wieder noch Leute, die streben nach der perfekten Gemeinde. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber die wirst du hier nicht finden. Diese Gemeinde ist höchstens so perfekt, wie du selbst bist. Aber kein bisschen mehr. Jetzt kommen so viele Leute zusammen, die alle nicht wirklich vollkommen sind. Aber Gott sagt, in Christus sind wir's. Und der Richard hat es vorher gelesen, diese Schriftstelle, wo es heißt, wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, sondern in Christus. Und das ist das Geheimnis, das zur Einheit führt. Wenn ich jeden nach dem Fleisch beurteile, nach seinen Eigenheiten, nach seinen Gewohnheiten, nach den Äußerlichkeiten, nach den Dingen, die seiner Prägung, seines alten Lebens entsprechen, wird es sehr, sehr schwer. Denn diese Dinge sind nicht veränderbar. Die bleiben. Nur dort, wo wir beginnen, dieses Alte als gestorben zu betrachten und das Leben zu leben, das Jesus uns gibt, das Leben Jesu zu leben und einander auch so zu sehen, Christus lebt in dir. Ich sehe Bild Gottes in dir. Beginnen wir etwas von dem wahrzunehmen und zu sehen, was die Herrlichkeit der Braut Christi auch ausmacht. Den Leib Christi zu sehen, ist ein Geheimnis. Watchman Nee hat einmal ein ganzes Buch darüber geschrieben, das Geheimnis des Leibes Christi. Ich hatte dieses Buch einmal gelesen, am Anfang meines Glaubens, vielleicht nach 2 Jahren, und ich habe nichts verstanden. Und er sagte immer wieder, du musst den Leib sehen, um ihn zu lieben. Du musst den Leib sehen, um ihn zu lieben. Und ich habe nicht verstanden, was er damit meint. Jahre später, ich war schon auf dem theologischen Seminar, fiel mir dieses Buch nochmal in die Hände. Und als ich las, habe ich jedes Wort verstanden, nicht aufgrund meiner Ausbildung, sondern weil in mir gewisse Dinge geschehen waren in der Zwischenzeit. Und ich konnte den Leib sehen und konnte Gemeinde lieben, ohne mich verbiegen zu müssen. In ihrer ganzen Unvollkommenheit, in dem ganzen Mangel, der ja vor Augen liegt. Aber Gott führt uns einen Weg und er weist uns einen Weg, der da lautet, wir gehen im Glauben und nicht im Schauen. Und im Glauben sehe ich die Herrlichkeit des Leibes. Und die wird offenbar werden, mehr und mehr, mehr und mehr. Wir leben gleichzeitig und parallel immer noch in einer Zeit, wo wir niedergeschlagen sind, aber doch nicht am Boden bleiben. Wo wir Mühe haben und doch fließt uns die Kraft täglich zu. Wo wir dem Sterben überliefert sind und doch aus der Kraft Gottes leben. Wo ein schwaches Gefäß sichtbar ist und gleichzeitig gefüllt mit der Herrlichkeit des Himmels, mit Jesus selbst. Das sind eines Teils Geheimnisse, andererseits offenbarte Wahrheiten, die Gott seiner Gemeinde gibt und die für jeden Christen sind, damit er sie annimmt und beginnt, in dem zu leben. Beginnt, danach zu beurteilen. Beginnt, auf diese Weise zu schauen. Nicht, was vor Augen ist, sondern was Gott getan hat. Und ich bin gewiss, angefangen bei mir selbst, und ich habe es schon öfter gesagt, wenn ich mich betrachte und analysiere, habe ich kaum Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung. Ah, ich muss alle Hoffnung fahren lassen. Und so wird es jedem von uns gehen. Aber wir betrachten uns nicht mehr selber, sondern wir schauen den und betrachten den und kommen immer wieder zu dem, der gesagt hat, es ist vollbracht. Der all das, was uns plagt, was uns Schwierigkeiten macht, was defizitär ist, sämtliche Sünden und Neigungen und Haltungen, die uns zu schaffen machen. Er hat sie am Kreuz erledigt. Das ist Wahrheit. Und wo wir diese Wahrheit glauben, bekommen wir Hoffnung. Weil er uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Und der Sohn ist der geliebte Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Und wir sind in seinem Sohn. Und er ist in uns. Und wenn Gott uns sieht, sieht er nicht auf unseren Mangel. Er sieht nicht auf all die Dinge, auf all die Kämpfe, auch wo Lüder ihre Probleme mit hatte, jetzt wie sie es beschrieben hat und so weiter. Sondern er sieht auf das, was in Christus geschehen ist und dass wir in Christus sind. Und er spricht über jeden dasselbe. Dieses mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, der ich wohlgefallen habe. Und je mehr wir mit den Augen Gottes diese Dinge sehen und offen sind für sein Wirken, das bedeutet im Glauben schauen, im Glauben vorwärts gehen und handeln, desto weniger spielen die Äußerlichkeiten, die immer defizitär sind, eine Rolle. Ich denke, es ist auch eine Wahrheit, dass wir erst lernen müssen, dass Gemeinde, so wie sie sich jetzt auf der Welt darstellt, noch nicht im Vollsinn des Wortes verherrlichte Gemeinde ist, sondern dass im Gegenteil alles sichtbar ist an Schwäche. Aber Gemeinde ist letztlich auch ein Spiegelbild von dir selbst, wo wir vollkommenes Verlangen und es selbst nicht sind. Verlangen wir Unmögliches, setzen uns unter Druck und andere, denn das ist nicht erfüllbar. Aber in Jesus können wir uns gemeinsam vorwärts bewegen, können einander annehmen, egal wo der andere herkommt, welcher Hintergrund vorhanden ist, welcher Bildungsstand. In Gemeinde bringt Gott alles zusammen. Den erlösten Säufer, den von seiner Lust befreiten Ehebrecher, den notorischen Lügner, auch den, der immer mit einer weißen Weste herumgelaufen ist und nach außen mächtig was darzustellen versuchte, die Guten und die Bösen. Der Herr macht keinen Unterschied. Jeder, der zu ihm kommt, wird von ihm angenommen, denn jeder ist geliebt und jeder ist erlöst. Und jeder, der dazu sein Ja findet, der ist dabei. Und Gott segnet ihn. Und nimmt ihn an. Und wir auch. untereinander. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Das ist jetzt ein bestimmtes Problem, das Paulus damals anspricht. Aber Probleme ändern sich auch je nach Kultur, nach Gewohnheit und welche Menschen in einer Gemeinde zusammenkommen. Es spielt nicht die Rolle, ob es jetzt so etwas ist oder etwas anderes ist. Aber er sagt, ihr dürft die Gemeinde nicht verachten. Was soll ich nun sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Hier geht es nicht einfach nur um private Sünden, für die Gott Vergebung schenkt, sondern hier geht es ganz konkret um eine Haltung der Gemeinde gegenüber. Denn es beginnt mit der Spaltung in der Gemeinde. In der Mitte ist das Abendmahl. Und dann sagt Paulus: Verachte die Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist auch der Leib Christi. Wir können schuldig werden am Leib Christi. So oder so, horizontal oder vertikal. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. So letztendlich muss jeder für sich hier entscheiden, ob er zur Gemeinde gehört, ob er in den Vertrag eingeschlossen ist, ob er zum Leib gehört und dadurch auch für den Leib ist, die Gemeinde liebt, weil er den Herrn liebt, der die Gemeinde liebt, oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dass jemand sagt, ich liebe den Herrn, ich liebe die Gemeinde, oder ich habe gesündigt, es tut mir leid, Jesus, bitte vergib mir. Ich brauche deine Vergebung, hier ist das Bild dafür. Gibt es keinen Grund zurückzustehen? Keinen. Sünde ist kein Grund, am Abendmahl nicht teilzunehmen, solange sie vergeben wird. Und wenn ein Sünder kommt, wenn ein Mensch kommt und anklopft, sagt Jesus, dann wird ihm aufgetan. In der Offenbarung heißt es, und wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Und es gibt Vergebung, dort wo ich mich dem Herrn hingebe. Dort nimmt er mich an und lädt mich ein an seinen Tisch. Und es ist derselbe Jesus, von dem seine Gegner sagten, dieser nimmt die Sünde auf und isst mit ihnen. Welch einen Gott haben wir? Mensch. Die Gemeinschaft mit ihm ist nicht geregelt über Gesetz und Gebot. Das bringt uns weg von ihm. Die Gemeinschaft ist geregelt durch ein Erlösungswerk, das er für uns vollbracht hat. Und wo es heißt, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, nämlich am Kreuz zwischen Himmel und Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen, die das wollen, die das wollen. Er lädt sie ein an seinen Tisch. Wir können Gemeinschaft haben mit ihm. Und wer Gemeinschaft hat mit ihm, der hat automatisch Gemeinschaft auch mit den Seinen. Hier gibt es keine Spaltung, sondern hier ist tiefste Einheit. Und diese Einheit ist nicht gemacht durch irgendetwas. Die kann nicht geregelt werden, sondern die ist Blut erkauft mit einem teuren Preis. Und deswegen fordert uns die Bibel auf, das Neue Testament fast auf jeder Seite, und sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vergebt einander, ertragt einander, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Die Bibel ist sehr realistisch und schließt all diese Dinge mit ein. Sie hat kein illusorisches Bild von Gemeinde, sondern ein realistisches Bild, das der Wirklichkeit entspricht. Aber durch die Wahrheit von Gottes Wort, die tiefer sieht, mehr und mehr auch das sichtbar macht, was wir noch nicht sehen, und uns mit hineinnimmt in diese Wirklichkeit. Nämlich einen einigen Leib zu sehen. Einen völlig versöhnten Leib, wo die Glieder einander lieben, einander brauchen. Und die Glieder, so wie sie am Haupt hängen, auch aneinander sind und nicht ohne einander können. Das ist dieses Bild. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wir stellen uns außerhalb des Leibes. Und ob wir wollen oder nicht, das ist auch eine Wahrheit. Wenn wir uns separieren vom Leib, separieren wir uns automatisch vom Haupt. Wenn wir uns im Herzen etwas festhalten gegen den Leib, egal welches Glied es betrifft, trennen wir uns vom Haupt. Das bedeutet nicht, dass Gott uns loslässt, er geht uns ja nach. Aber er sucht dann immer wieder diesen Kontakt und sagt uns, lass los, vergib, nimm an, liebe. Und lieben können wir nicht unbedingt, weil wir jeden so liebenswürdig finden. Das ist seelischerseits nicht der Fall. Aber lieben können wir, weil jeder, der mir gegenüber ist, im Bilde Gottes geschaffen ist. Und wenn es Christen sind, in Christus erlöst ist, sind, weil Jesus in ihnen lebt. Und weil Jesus genauso, wie er an mir an der Arbeit ist und mich mehr und mehr verwandelt in seinem Bild, dasselbe Werk tut er an meinem Nächsten, an meinem Gegenüber. Und wer bin ich, dass ich mit Ungeduld und Finger zeigen die dunklen Flecke des anderen oder die Flecke, die ich meine, dass sie beseitigt werden müssen, immer wieder ans Licht zerre? Ich bin auf die Gnade und Gottes angewiesen. Und du bist es auch. Aber in dir lebt der Herr und in mir lebt er auch. Du bist erlöst und ich bin erlöst. Wir sind erlöst. Und das genügt, um uns völlig anzunehmen und in Einheit zu leben. Stimmt? Das ist genug. Wenn du etwas verlangst von deinem Gegenüber, weil du meinst, das müsste anders sein oder das müsste besser sein, dann ist manchmal auch die Frage, kann er zu dem Zeitpunkt anders oder besser? Wir können nur, wie wir können. Und Gott führt uns Stück für Stück. Unser Land wird erweitert, aber wir müssen auch die Realitäten akzeptieren, gegenseitig, damit wir nicht in eine gegenseitige Überforderung hineinkommen und ständig Druck ausüben, was immer und immer wieder auch zu Spannungsfeldern im Leib führt. dürfen lernen, einander anzunehmen und uns in dem zu bewegen, vorwärts zu bewegen. Und wir müssen auch nicht meinen, alles Mögliche tun zu müssen. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm kommen als Gemeinde, wenn wir die Einheit bewahren und nicht Spannungsfelder unter uns offen lassen, wird Gott uns führen, wird der Herr uns führen in die guten Werke, die er vorbereitet hat. Und wir müssen nicht alle möglichen Dinge im Hinterkopf haben, was wir tun müssten als Gemeinde, weil es vielleicht eine andere Gemeinde so tut. Sondern Gott führt die, die ihm folgen. Die ihm folgen. Und nicht unbedingt die, die theologisch auf dem neuesten Stand sind und die neuesten Ideen verbreiten. So, bei Mose heißt es, also was verlangt der Herr von dir, als demütig zu wandeln mit ihm und sein Wort zu halten und Jesus zu folgen? Dass das in aller Schwäche geschieht, haben wir zur Genüge gehört. Stimmt, Lydia? Aber das ist nicht der Punkt. Wir folgen einem Gott, der alle Macht hat. Auf dessen Schulter alle Macht ruht. Und so kraftlos wie ich auch bin, er wird es nie sein. Und ich lebe in seiner Kraft. Und ich lebe von all dem, was er mir darreicht. Nicht, was ich meine, aufbauen zu müssen, sondern was er mir schenkt als eine Gabe, die ich für mich annehme und worin ich vorwärts gehe. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Niemand, Gott will uns nicht richten in diesen Dingen. Sondern er hält uns einen Spiegel vor und sagt, jetzt guck doch mal. Und ein Spiegel ist immer, das sieht man sich selbst. Ne? Wir neigen dazu, die anderen so leicht zu sehen. Mit ihren Schwächen und Eigenheiten. Aber wo wir hineinschauen in Gottes Wort, so wie jetzt, ist es wie ein Spiegel, sagt Jakobus. Da erkennen wir uns selbst. Und glückselig der Mann und die Frau, der nicht einfach weggeht und gleich wieder vergisst, wie er gestaltet war, weil die Gestalten der anderen ja so interessant sind. Ehrlich, ihr Lieben, jeder von uns hat mit sich selber genug zu tun. Und dort, wo wir uns annehmen und uns wirklich bejahen, auch in Christus, werden wir selbst, jeder Einzelne, der das tut, ein immer stärkeres Empfinden der Annahme Gottes über sein Leben erleben. Oftmals entsteht Konflikt und solche Spannungsfelder, die auch der Apostel hier beschreibt, einfach aus der eigenen Unzulänglichkeit und aus dem eigenen Mangel des Empfindens der Liebe Gottes und der Gnade Gottes und der Annahme Gottes. Vielleicht, weil man auch seine eigenen Schwächen sehr stark wahrnimmt, entwickelt dadurch, und das ist nicht gut, eine Art Perfektionismus, den man selbst nicht erreicht, aber von anderen eigentlich einklagt und fordert. Da kommt nie was Gescheites dabei raus. Und dann empfinde ich auch nicht mehr, ich bin angenommen. Nämlich ich bin angenommen, wie ich bin. In all meiner Schwäche, in all meinen Defiziten, in all meinen dunklen Gedanken, in alledem, was in meinem Fleisch an Nicht-Gutem so vorhanden ist. Und wenn ich das richtig sehe, haben auch Christen noch Fleisch. Das ist nicht weg. Und in diesem Spannungsfeld sind wir eben auch belassen. Aber Gott möchte, dass wir lernen, im Geist zu leben und uns im Geist zu beurteilen und nicht mehr nach dem Fleisch. Und zu wissen darin, ich bin angenommen in meinem Gott. Und deswegen kann ich auch meinen Nächsten annehmen und ihn stehen lassen und vergeben, wenn was passiert ist. Und geduldig sein und nicht meinen, mit mir beginnt die Heilsgeschichte. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns lieb hast, Herr. Und alles getan hast, damit das alles möglich wird. Du bist immer noch der, der die Sünder annimmt und mit ihnen isst, Gemeinschaft mit denen hat, die dich annehmen. Danke dafür. Herr Jesus, du sagst, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass dein Joch sanft ist und deine Last leicht. Dass du uns freisetzt von uns selber, freisetzt für dich und auch füreinander. Danke dafür. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust und sie reinigst von Flecken und Runzeln und dass du dir einst eine herrliche, verherrlichte Braut darstellen wirst. Danke dafür, Herr Jesus, dass wir jetzt schon etwas davon wahrnehmen dürfen und nicht gebunden bleiben müssen in menschlicher und seelischer Beurteilung. Herr, wir danken dir, dass du gezeigt hast, was Liebe bedeutet, Herr, dass du dein Leben gegeben hast, dass du dein Blut gegeben hast, Herr, für solche wie uns. Herr, ich kann das nicht verstehen, aber ich glaube das. Danke dafür. Danke für dein Blut, das uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und Sünde. Auch von den Dingen, die manchmal zwischen uns stehen. Dein Blut hat überall dieselbe Kraft. Danke dafür. Danke für dein Kreuz, Herr, das uns mit dir vereinigt hat und uns auch miteinander, dass wir in dir sein dürfen, in deinem Sterben, in deinem Begrabensein, in deiner Auferstehung und in deinem Leben jetzt. Danke, Herr. Vater, ich bete, dass du uns die Augen öffnest für diese Wahrheit, für diese Wahrheiten, dass wir frei werden durch die Wahrheit. Danke dafür. Und Jesus, danke, dass du uns einlädst, gemeinsam an deinen Tisch zu kommen, von dir zu empfangen, Brot und Wein, das Bild auf dein Blut und deinen gebrochenen Leib. Jesus, du weißt, dass wir das brauchen. Und deswegen gibst du es denen, die es annehmen wollen. Danke. Herr, wir brauchen das. Wir danken dir für die Gnade, die überbitten und verstehen es. Danke, Jesus. Wir segnen dieses Brot und wir segnen diesen Wein und empfangen das heute Morgen aus deiner Hand, Herr. Wenn wir jetzt essen und trinken, dann nehmen wir dich neu auf und bejahen dich neu in unserem Leben, in unserem Herzen. Wir danken dir, dass du uns Speise und Trank bist, das Lebenselixier, das wir brauchen, um leben zu können. Herr, dass du die Verbindung zu Gott bist, dass du als Gott zu uns gekommen bist, um nahe zu sein. Herr, näher als unsere eigene Haut, du lebst und wohnst in uns. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Herr, wir danken dir für deine Gemeinde. Adam ist seiner Eva in die Sünde gefolgt. Aber du hast deine Braut von der Sünde erlöst. Wir erheben dich, Herr. Wir rühmen dich, Jesus. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Du hast den ganzen Schaden wieder gut gemacht, Herr. Nichts kann uns trennen von dir und auch voneinander. Du hast uns unsere Sünden vergeben, die Sünden der Vergangenheit. Vergibst uns in der Gegenwart. Und auch was alles noch kommt, Herr, du weißt es. Aber wir sind gedeckt durch dein Blut und erlöst durch dein Werk. Danke dafür. Danke, Herr. Ludwig. Monika. Inge. Ich möchte euch bitten, in dieser Haltung der Gegenwart Gottes jetzt einfach zu bleiben. Nehmt Brot und Wein. Wenn du zu denen gehörst, die Jesus lieben, die Jesus brauchen, die verstanden haben, dass es hier um jemand geht, der die Sünde aufnimmt und du dich dazu zählst, dann ist es der Platz und die Speise, die für dich ist. Wenn jemand hier ist heute Morgen, der sein Leben noch nie Jesus anvertraut hat, und Gott hat zu dir geredet jetzt in diesem Gottesdienst bisher, dann muss er nicht abseits stehen. Es genügt einfach, ihm zu sagen: Jesus, vergib mir. Ich erkenne mich auch als ein, der sich von dir angenommen wissen möchte. Setz mich frei und vergib mir. Komm du in mein Leben, ich will dir folgen. Die Bibel sagt, wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Gott herunterzuholen. Und wir müssen nicht tief in die Erde gehen, um dort Gott irgendwo zu finden. Sondern er ist uns nahe und das Wort ist in unserem Munde. Und wenn wir ihn einladen, durch das Aussprechen einer solchen Einladung, einer solchen Bitte ihm gegenüber, dann ist er sofort da. Denn, so sagt der Apostel Paulus, in ihm leben und weben wir. Und er ist nicht fern, keinem von uns. Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Nehmt und esst, das wollen wir jetzt auch tun. Der Leib Christi, für uns gebrochen. Danke. Wer beten möchte, kann das gerne tun. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch an dem orientiert, was wir jetzt gehört haben, was jetzt gerade ist. Nicht in irgendeine Richtung beten, sondern wir wollen dem Herrn danken, wer er ist, was er für uns getan hat. Für die unendlich großen Geschenke, die er uns gibt, auch als Gemeinde, dass wir Glied seines Leibes sein dürfen, dass wir angenommen sind, dass wir einander annehmen dürfen, dass wir versöhnt sind. Danke, Herr. Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Als Jesus begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und er zu Petrus kommt, wehrt er sich erst einmal. Dann sagt der Herr, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und Petrus will gleich eine Ganzkörperwäsche. Die wird ihm verweigert, weil Jesus sagt, du bist schon rein. Ihr seid schon rein. Aber die Füße werden immer wieder beschmutzt. Und so bei uns. Das ist der prinzipielle Zustand in Christus. Wir sind rein. Du musst es nur glauben. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr du gegen Unreinheit kämpfst, desto mehr wird sie dich verwickeln. Je mehr du aber glaubst, dass du gereinigt bist, dass er dich erlöst hat, dass du angenommen bist, dass du geliebt bist, desto freier kannst du dich bewegen. Weil du weißt, er hat getan, was du nicht zustande bringst. Es ist vollbracht. Es wird im Glauben angenommen. Und dann lässt sich auch Petrus waschen natürlich. Lässt sich die Füße waschen. Weil, auch wenn er es noch nicht versteht in der Situation, so viel weiß er, was Jesus sagt, ist die Wahrheit. Und darin möchte er sich bewegen. Der Kelch des Heils, zum Heil für jeden. Lasst uns trinken. Wir bleiben in dieser Atmosphäre. Ich werde nicht mehr predigen heute Morgen. Wir haben schon so viel Gottes Wort gehört jetzt, gell? Seine Gegenwart ist da. Das ist alles, was wir brauchen jetzt heute Morgen. Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist auch ein offenes Geheimnis. Aber dort, wo das stattfindet, werden Menschen vermehrt zum Glauben kommen. Wenn wir versuchen, Menschen zu überzeugen, ohne die Liebe untereinander, dann können wir vielleicht den einen oder anderen bekehren. Aber der wird so sein wie wir. Dann, wenn das so ist. Moody wurde einmal von einem Alkoholiker angesprochen, von einem Trinker, von einer Versammlung außerhalb des Gebäudes. Und er ruft ihm zu, dieser Mann, und sagt, Moody, kennen Sie mich noch? Dann sagt Moody, nein. Und dann sagt der Mann, ich habe mich mal bei Ihnen, Sie haben mich bekehrt, hat er gesagt. Sie haben mich bekehrt. Und daraufhin sagt Moody, das sieht man, dass ich Sie bekehrt habe. Wenn wir jemand bekehren, dann schaut die Bekehrung entsprechend aus. Aber wenn der Geist Gottes jemand in der Tiefe überführt, weil jemand etwas wahrgenommen hat, zum Beispiel in der Gemeinde, im Leib, im Umgang miteinander, in der Art, wie Christen sind, führt es zur Lebensveränderung. Man kann sich sehr tief bekehren. Es gibt aber auch viele flache Bekehrungen. Und unser Ziel sollte sein, dass wir keine flachen Christen sind, sondern tief gewurzelt in seinem Wort, das als Wahrheit uns freisetzt, in dem zu leben. Da wird etwas sichtbar und dringt durch bis ins Herz hinein. Und ich glaube, wenn das unser Ziel ist, dass keine Spaltung unter uns ist, wie es hier im 1. Korinther beschrieben ist, und dass wir diese Dinge auflösen, Gottes Wort gemäß, dann ist das ein Raum, wo Gott Menschen hinzuführen kann, wo Menschen heil werden. Denn in der Welt geht alles im Fleisch und in der Seele mit viel Streit, mit viel Eigenheit, mit Ellenbogen. Es ist schwer, sich durchzusetzen. Wer keine benutzt, der kann sich kaum mehr durchsetzen. Wenn es in der Gemeinde anders ist und Menschen sehen, hier sind Leute erlöst, es ist ein anderer Umgang, berührt das Herzen und setzt Herzen frei. Wir brauchen keine Angst haben, die werden auch irgendwann mal sehen, dass wir keine Heiligenscheine tragen. Es kann nicht verborgen bleiben. Aber sie haben schon gleich wahrgenommen, hier ist mehr als nur menschliche Schwäche. Hier ist der Geist Gottes, der Menschen versöhnt, mit sich und miteinander.